Das Gute, wenn man hier vorne steht, ist, dass man etwas trinken kann. Also die Sportsfreunde, die kamen ja in den letzten Wochen wirklich auf ihre Kosten. Zum Beispiel die Handball-WM. Also das war ja richtige Krimis, das war richtig spannend. Leider, wer das nicht so verfolgt hat, leider sind sie ausgeschieden, sind nicht ins Finale gekommen. Aber trotzdem, die haben ja jedes Spiel gewonnen, bis halt das Halbfinale. Aber es war richtig, richtig spannend. Und es gibt ja im Moment auch die Winterspiele, die kann man auch im Fernsehen verfolgen. Und Hartmut war jetzt mit seiner Frau auch da, ne? Hat es mitverfolgt dort. Und das ist echt super spannend. Von nicht allzu langer Zeit war ja die Winterolympiade in Russland. Und da wurde extra die olympische Flagge mit einem Flugzeug von Athen nach Moskau geflogen. Und die wird ja, diese Fackel, die wird in Athen mit einem Hohlspiegel entzündet. Und der Gedanke ist, dass diese Flamme aus Griechenland, aus Athen, dann das olympische Feuer entfacht. Und so war es dann jetzt, dass diese Flagge auch auf dem Roten Platz in Moskau, das ist also das Herzstück in Russland, dass sie da die Flamme gezeigt werden sollte und rumgetragen werden sollte. Und alle Würdenträger sind zusammengekommen und es war eine feierliche Zeremonie. Und um die Winterspiele in Sotschi damals zu beginnen und eines Staffellaufs sollten sie 65.000 Kilometer, diese Flamme, 65.000 Kilometer durch das ganze Land getragen werden, bis es dann in Sotschi entflammt wird. Und jetzt stellt euch mal vor, dir kommt die Ehre zuteil, diese Flagge auf dem Roten Platz zu tragen. Die Augen aller Menschen in der Welt durch Fernsehen und da auf dem Roten Platz von diesen Politikern und Reportern und der jubelnden Masse sind auf dich gerichtet. Alle Augen. Das Fernsehen ist da. Die Leute jubeln, sind begeistert, Schaulustige und sogar der russische Präsident Putin und sein Apparatschik ist mit dabei. Und jetzt läufst du mit stolz geschwellter Brust da entlang und dann passiert das Unfassbare. Das Unfassbare. Der Albtraum schlechthin, diese olympische Flagge aus Athen geht quasi in deinen Armen aus. Geht aus. Was für ein Albtraum. Alle halten den Atem an. Und gucken auf dich. Und du wünschst dir jetzt, oh, bitte lass den Wecker jetzt klingeln. Und das ist nur ein Traum. Aber es geschieht leider nicht. Das ist doch ein schlimmer Gedanke, oder? Die ganze Welt guckt auf dich. Nur ein Gedanke? Nein, das ist wirklich passiert. Und dieser Mann, dem es passiert ist, der heißt Savage Karapetyan. Savage Karapetyan. Und der arme Mensch wurde über Nacht weltberühmt, weil ihm die olympische Fackel ausgegangen ist. Und das ist ja irgend so ein zweifelhafter Ruhm, auf den man gerne eigentlich verzichten würde, ne? Und ich finde es interessant, wie die Russen das gehandelt haben, wie die Russen damit umgegangen sind. Man hat nämlich auf einer ganz einfachen Art und Weise schnell ein Feuerzeug gezückt. Und hat einfach die Flamme wieder angemacht. Und der Chef des russischen Organisationskomitees, der reagierte auch auf eine russische Art und Weise, der sagte einfach, bewahrt. Das heißt, es kommt vor. Sowas passiert einfach, es kommt vor, ist doch kein Drama. Und ich kann mir vorstellen, dass Karapetyan das Ganze nicht so überspielen konnte. Und schließlich war er derjenige, dem die Flamme erloschen ist. Und der stand jetzt da wie klein Dovi mit Plüschohren. Vielleicht konnte er ja sogar gar nichts dafür. Vielleicht war da nicht genügend Gas drin oder ein Leck oder wie auch immer. Aber Karapetian ist kein Dummkopf, sondern er war sowjetischer Schwimmer und er hat 11 Weltrekorde aufgestellt. Und er war 17 Mal Weltchampion in seiner Disziplin. Und in seiner Heimat Armenien ist er noch für was ganz anderes bekannt. Nämlich als ein vollbesetzter Autobus verunglückte und tief in ein Gewässer hinabstürzte, hat er nicht lange überlebt, ist reingesprungen in das Wasser, ist runtergetaucht, hat die Heckscheibe mit dem Fuß eingeschlagen und hat so mit 20 Menschen vor dem Ertrinken gerettet. Und leider sind Glasscherben so tief bei ihm dann in die Beine und überall eingedrungen, dass er wochenlang auf Intensiv lag und er konnte nie wieder an Schwimmwettbewerben teilnehmen. Und dafür war er in seiner Heimat Armenien bekannt. Und nun ist er seit diesem Tag auf dem Roten Platz der Mann, dem die Fackel ausgegangen ist. Und niemand damals im Internet oder irgendwo anders hat darüber berichtet, was er für eine aufopfernde Rettungsaktion gemacht hat. Man weiß nur, dem ist die Fackel ausgegangen. Menschen beobachten uns. Menschen sehen nicht immer das, wofür wir wirklich stehen, wer wir wirklich sind. Und worauf kommt es also drauf an? Woran werden wir gemessen? Und was werden wohl die Menschen am Ende meines Lebens, von Dirk Düring, am Ende seines Lebens, was wird euch in Gedächtnis bleiben über mich? Was wird über dich im Gedächtnis des anderen bleiben? Och, dem ist die Fackel ausgegangen. Oder, naja, klug schwätzen konnte er schon immer, aber dann kam nicht viel. Oder der hatte immer recht, aber das war es dann auch. Oder, naja, auf ihn verlassen solltest du dich lieber nicht. Wer sich auf ihn verlässt, der ist verlassen. Worauf kommt es eigentlich in unserem Leben an? Ein ganzes Jahr liegt jetzt quasi noch vor uns, 11 Monate. Worauf kommt es an? Wo wollen wir mit unserem Leben uns investieren? Wo wollen wir uns einbringen? Und da muss man ja kein junger Mensch sein, da muss man kein alter Mensch sein. Was wollen wir mit unserem Leben anstellen? Wie kann ich in meinem Leben und meiner Arbeit, wie kann ich das gestalten? Wie kann ich das Beste daraus machen? Und darauf, auf diese Frage will heute unser Predigttext uns eine Antwort geben. Und wir lesen ihn gemeinsam aus 1. Petrus 4, Vers 7. Ich hätte das jetzt hier schon mal vorbereiten können, ne? Als guter Prediger. Aber jetzt muss ich es halt aufschlagen. Na? Da heißt es: Das Ende der Welt kommt bald. Seid deshalb besonnen und klar in euren Gebeten. Das Wichtigste aber ist, dass ihr einander beständig liebt. Denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Teilt euer Zuhause gastfreundlich mit anderen, die essen oder einen Platz zum Schlafen brauchen. Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt. Setzt sie gut ein, damit sichtbar wird, wie vielfältig Gottes Gnade ist. Wenn jemand redet, dann rede er so, als würde Gott selbst durch ihn sprechen. Wenn sich jemand für andere einsetzt, dann setze er sich mit all seiner Kraft und Energie ein, die Gott ihm gibt. Dann wird Gott in allem durch Jesus Christus verherrlicht werden. Alle Ehre und Macht gehören für immer und ewig ihm. Amen. Das Ende der Welt kommt bald. Das Ende der Welt kommt bald, sagt Petrus. Ich meine, in der Vergangenheit wurde schon mehrmals berechnet, wann das Ende der Welt kommen wird. Zum Beispiel 2012 war das Ende der Welt. Habt ihr auch mitgekriegt? Das war ganz groß damals, die Mayas, so ein Indianerstamm hatten das berechnet, dass das Ende der Welt käme und der Tag kam und der Tag ging und wir leben immer noch. Und der gute Petrus hier auch, der uns den Brief geschrieben hat, der hat sich wohl auch verrechnet, oder? Der hat gesagt, das Ende kommt bald und fast 2000 Jahre später, wir leben immer noch. Aber dass Gott mit dieser Welt noch nicht Schluss gemacht hat, das ist reine Gnade. Das ist reine Gnade, denn damit haben wir die Chance, Menschen für Jesus zu gewinnen, die gute Botschaft rauszubringen zu den Menschen. Und Jesus hat uns diesen Auftrag gegeben, er hat ihn uns gegeben. Er hat gesagt, geht hin zu allen Völkern und allen Sprachen und lasst ihn das Evangelium hören. Und dieser Auftrag, den hat er vor 2000 Jahren gegeben und es gibt heute immer noch unerreichte Völkergruppen auf dieser Welt. Menschen, die selbst, wenn sie von Jesus hören möchten, das nicht können, weil es niemand gibt, der ihnen das sagt. Wir haben diesen Auftrag, wir Christen, seit 2000 Jahren immer noch nicht erledigt. Es gibt immer wieder Menschen, die Jesus nicht kennen, die von Jesus nichts gehört haben. Und Petrus hatte sicherlich damit gerechnet, dass das nicht so lange dauern würde, dass die Christen viel fleißiger und schneller wären. Und leider hat er sich da getäuscht. Jesus selbst hat ja gesagt in Matthäus 24, und es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Also, das Ende wird kommen, wenn wir unseren Auftrag als Christen erledigt haben. Und dieser Auftrag ist klar, Menschen, alle Menschen für Jesus zu gewinnen. Dass sie hören können, dass Gott ein Gott der Liebe ist, dass er gnädig ist, dass Jesus für sie gestorben ist. Und dieser Auftrag besteht bis heute. Und wir können aktiv, sagt dieser Vers, mitwirken, dass wir das Wiederkommen von Jesus beschleunigen. Jesus hat ja selber gesagt, nicht mal ich weiß, wann das Ende kommen wird. Nur der Vater im Himmel weiß das. Aber wir können helfen, aktiv daran teilzunehmen, indem wir alles dafür geben, dass in der ganzen Welt das Evangelium gepredigt wird. Wenn wir uns das jetzt mal so angucken, rein chronologisch, also von der Zeit her, sind wir ja näher am Ende als der gute Petrus hier. Einfach von der Zeit, ne? Sind wir schon dichter am Ende. Noch ist die Zeit der Gnade. Noch ist es möglich, dass Menschen gerettet werden, dass Menschen vom Evangelium hören, dass ihr Leben neu wird, dass sie vor der ewigen Verdammnis gerettet werden. Noch ist die Zeit. Aber wie nutzen wir die Zeit aus? Und wenn wir gucken, wie wir Christen mit uns selber beschäftigt sind und den Auftrag vergessen, dann wird es wahrscheinlich noch sehr lange dauern. Und eins ist klar, Jesus steht auf der Seite der Armen. Jesus steht auf der Seite der Unterdrückten und sehnt sich danach, die Verlorenen nach Hause zu bringen. Den Verwaisten möchte er den Vater wieder zeigen. Jesus kommt wieder. Er will wiederkommen. Es soll ein gutes Ende geben für alle. Und wisst ihr was, in Korntal, da spielte diese Erwartung, dass Jesus bald wiederkommt, eine große Rolle, als Korntal gegründet worden ist. Der Ort ist von Christen gegründet worden. Und da war das immer wichtig, dass der Herr bald wiederkommt. Das steht auch vorne, da steht nicht, lass uns auf Jesus sehen, sondern da steht, ja Herr, komm bald. Und ich liebte eine Geschichte, da gab es nämlich einen Bauern. Und dieser Bauer ist jeden Tag auf seinen Acker gegangen, um da zu arbeiten, aber hat jeden Tag seinen Sonntagsfrack mitgenommen. Weil er hat gesagt, wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt. Und es könnte ja sein, dass Jesus heute wiederkommt. Und wenn er heute wiederkommt, dann will ich ihm doch nicht in Arbeitsklamotten entgegengehen, sondern dann will ich meinen Sonntagsfrack nehmen, ihn überwerfen und mich freuen, dass er da ist. Jesus kommt wieder. Und das gilt auch heute, diese Botschaft. Auch wenn wir es vielleicht kaum glauben können. Aber Jesus kommt wieder und Petrus ruft uns Christen auf, dass wir uns das klar vor Augen malen sollen. Dass es nicht immer von Jahr zu Jahr zu Jahr so weitergehen wird. Und was wäre, wenn Jesus heute wiederkommen würde? Heute. Was würde Jesus über mich sagen? Was würde Jesus über dich sagen heute Morgen? Welchen Ruhm würden wir abbekommen? Wofür sind wir bei Gott bekannt? Brennt unsere Glaubensfackel noch fröhlich für Jesus? Paulus sagt, seid besonnen und klar in euren Gebeten. Seid besonnen und klar. Und wenn ich heute erkenne, so wie ich gerade bin, so wie ich denke, so wie ich handle, so kann ich eigentlich gar nicht bei Jesus auftauchen, dann ist die Zeit, dass ich im Gebet zu ihm komme und mich ganz neu auf ihn ausrichte und im Glauben neu durchstarte. Und wer das selber nicht hinbekommt, für den gibt es nach dem Gottesdienst die Möglichkeit, hier nach vorne zu kommen und wir beten gemeinsam. Oder suche eine Person deines Vertrauens, mit dem du dich hinsetzen kannst und beten kannst zusammen. Wir müssen lernen, vom Ende her zu denken. Vom Ende her zu denken. Denn das Ziel unseres Lebens, das gibt uns immer die Richtung auf. Das Ziel unseres Lebens gibt die Richtung an, zeigt die Richtung auf. Wer Sozialpädagoge ist, der kennt diesen Spruch, der Weg ist das Ziel. Der ist ja auch so ein bisschen rumgegangen, der Weg ist das Ziel. Und da will man mit zeigen, dass Prozesse und Entwicklung, die sind auch wichtig. Und ich persönlich, ich halte das für den größten Blödsinn, den es jemals gab. Das Ziel ist das Ziel. Und der Weg ist der Weg. Das Ziel muss das Ziel bleiben. Und der Weg wird niemals zum Ziel. Das geht nicht. Wenn ich nämlich anfange, den Weg zum Ziel zu erklären, dann fangen wir an, nicht nach vorne zu laufen, sondern wir laufen um uns selber herum, in alle Richtungen. Aber wir haben das Ziel aus den Augen verloren und wissen gar nicht mehr, wohin. Und dann beschäftigt man sich mit sich selber und fokussiert sich selber und fühlt sich den Puls, bin ich noch am Leben, obwohl das Ziel da ist und ich müsste eigentlich dahin gehen und bleibe auf dem Punkt, wo ich jetzt bin. Und das erleben wir in unserer Gesellschaft, dass man Ziele aus den Augen verloren hat, dass man sich nur noch mit sich selber beschäftigt, dass man nur noch guckt, gibt es Wirtschaftswachstum, geht es allen gut, sind wir alle fröhlich. Man hat das Ziel aus den Augen verloren. Aber wir brauchen ein Ziel und wir müssen vom Ende her wieder denken lernen. Und was will ich, dass meine Nachkommen mal über mich sagen? Worauf kommt es wirklich an? Und der Petrus, der hat das ganz klar gesagt. Wir müssen von der Liebe motiviert sein. Der alte Petrus hatte viel mit Jesus erlebt. Und nun musste er zusehen, wie die Kirche verfolgt wird. Und wie die Christen unsagbar für ihren Glauben leiden müssten. Wie Christen umgebracht worden, gesteinigt, gekreuzigt, verfolgt. Das musste er alles mit ansehen. Und was hat dieser weise Mann zu sagen? Wir lesen es in Vers 8. Das Wichtigste aber ist, dass ihr einander beständig liebt. Denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Wie kann ich jetzt nach vielen Jahren Mitglied in der Stadtmission noch gerne in die Gemeinde gehen oder in Korntal oder wo auch immer hin? Und das Geheimnis lautet Liebe, Liebe. Und Liebe schenkt sich immer selbst. Liebe schenkt, Liebe gibt sich. Und Liebe kann die härteste Nuss knacken. Und mit geballten Fäusten kann ich nicht lieben. Aber Petrus nennt nicht einfach nur die Liebe, sondern betont, dass wir untereinander beständige Liebe haben. Beständig, immer, immer, keine Ausnahme. Ich kann nicht in die Gemeinde gehen oder auf die Arbeit oder in die Familie und sagen, oh, heute liebe ich mal nicht. Heute lasse ich mal lieben. Beständige Liebe. Und das ist keine Gefühlsduselei. Da muss ich nicht in mich hineinhorchen, ob ich auch wirklich fähig bin zu lieben. Sondern die Liebe wird gerade da sichtbar, wenn ich auf Dinge verzichte, auf die ich eigentlich bestehen könnte. Wo ich eigentlich sagen könnte, ich bin im Recht, du bist im Unrecht. Und das drücke ich dir jetzt so richtig rein. Da sind wir Menschen ganz gut drin. Den anderen ein schlechtes Gewissen machen. Aber wenn ich ihm oder ihr in der Liebe begegne, und wenn ich versuche zu verstehen, warum der vielleicht so gehandelt hat, warum er das gesagt hat, warum er mir wehgetan hat, wenn ich versuche, es zu verstehen, dann kann ich erste Schritte der Liebe auf den anderen zuzugehen. Ja, eventuell kann ich sogar mich entschuldigen und sagen, ich habe nicht gewusst, in welcher Situation du bist. Ich habe nicht begriffen, was dich dazu gebracht hat. Ich habe nicht verstanden, was los war. Und das tut mir leid. Und ich bin interessiert an einer Beziehung zu dir. Ich bin interessiert, dich lieben zu können. Und wenn wir in solch einer Liebe Menschen begegnen, wenn das der Weg ist, wie wir miteinander umgehen, dann werden ganz schnell andere Menschen drumherum fragen und sagen, guck dir mal die Leute in der Stadtmission an, die gehen so herzlich miteinander um, die haben was, was wir nicht haben. Was ist das? Und sie werden fragend. Und Petrus sagt dann hier, die Liebe deckt viele Sünden zu. Wäre es nicht wunderschön, wenn wir jetzt nicht, wenn jemand gesündigt hat, wenn jemand etwas falsch gemacht hat, wenn wir sofort den Finger darauf stecken und sagen, da hast du was falsch gemacht, da musst du dich bekehren, da musst du umkehren. Dann, natürlich muss man Sünde beim Namen nennen, aber das ist doch nicht der Umgang, wie wir miteinander umgehen sollen. Vielleicht sollten wir einfach sagen, wie die Russen, bewahrt. Es kommt vor. Es kommt vor. Und wir sollten uns die Hände zur Versöhnung reichen und sagen, da ist was schiefgelaufen und da können wir jetzt miteinander Liebe einüben und Vergebung einüben. Denn da, wo Liebe herrscht, kann Leben aufblühen. Da kann Leben aufblühen. Da trifft man sich wieder und freut sich. Da öffnet man sein Zuhause, Petrus sagt, teilt euer Zuhause gastfreundlich mit anderen, die Essen oder einen Platz zum Schlafen brauchen. Da öffnet man sein Haus wieder, weil man da Liebe konkret zeigen kann. Denn sind wir ehrlich, wir freuen uns, dass unser Saal hier jetzt wieder voll geworden ist, aber man kann auch in der Masse, man kann bei vielen Leuten, in Korntal kommen immer 500 Leute zum Gottesdienst oder 400, und da kann man einsam sein. Mitten unter Brüdern und Schwestern kann man einsam da hocken. Und dann geht man nach Hause und flennt sich die Seele aus dem Leib, weil man einsam ist. Und Petrus hat die Antwort. Der sagt, öffnet euer Zuhause, gebt denen zu essen, ladet euch gegenseitig zum Essen ein, habt Gemeinschaft untereinander, lernt euch besser kennen, hört zu, was der andere zu sagen hat. Und deswegen auch heute nach dem Gottesdienst, stellt sicher, dass niemand einsam nach Hause gehen muss, alleine nach Hause gehen muss. Redet miteinander, ladet einfach die Leute zum Essen ein und wenn es nicht reicht, dann schüttet halt Wasser in die Suppe. Oder holt noch ein Kantenbrot oder was auch immer. Habt Gemeinschaft untereinander, geht nicht nach Hause alleine und weint über euer Schicksal, sondern die Liebe in unserer Gemeinde bringt uns dazu, dass wir links und rechts wahrnehmen und dass wir unser Leben gemeinsam teilen. fröhlich aufeinander zugehen und einander einladen. Und Liebe wird da sichtbar, wo ich dann verzichte und sage, ach, mein Zuhause sieht nicht so aufgeräumt aus, was sollen die anderen denken? Ist doch egal! Es geht doch nicht darum, dass du bei eine Wohnschau von Ikea zeigst, sondern es geht darum, Gemeinschaft zu haben. Und wenn es unaufgeräumt ist, bei den anderen ist es auch nicht aufgeräumter, meistens. Und wenn es nur ein einfaches Essen ist, es kommt nicht darauf an, was Großes aufzufahren, sondern das, was man hat, zu teilen. Wenn wir darauf verzichten, auf die Sachen, was man über uns denkt, dass man vielleicht seine Ruhe haben will, wenn ich den anderen im Blick habe, dann kommt die Liebe zum Zug. Und das alles, sagt Petrus, damit Gott verherrlicht wird. Denn Gott will in puncto Liebe niemanden überfordern. Er selber ist doch die Quelle der Liebe. Da heißt es in 1. Johannes 4, Vers 8, Gott ist Liebe. Gott ist die Liebe. Und wenn mein Liebestank leer ist und ich den anderen nicht lieben kann, dann komm zu deinem Herrn, komm zu Jesus. Komm mit leeren Händen und sag, hier bin ich, ich kann nicht anders. Aber dazu muss ich erst nüchtern und besonnen darüber nachdenken, wie mein Liebestank, ob der aufgefüllt ist oder ob der aufgefüllt werden muss. Ob ich die Fähigkeit habe, den anderen zu lieben und dann im Gebet zu Jesus zu kommen, zu einem himmlischen Vater zu kommen und dass ich bekenne meine Unfähigkeit und sage, ich kann nicht lieben und ganz besonders den Düring, der da vorne so schwätzt, den kann ich nicht lieben mehr. Du musst mir die Hände und das Herz erfüllen und der Klaus nickt gerade ganz toll, dass ich mich füllen lasse. Und wenn ich mich von seiner Liebe füllen lasse, dann wird das aus all meinen Knopflöchern blühen. Das werden Leute sehen und werden sagen, irgendwas ist anders mit dir geworden. Was ist das? Weil die Liebe Gottes in uns lebt und raus will. Und dann sagt Petrus hier, jeder ist doch begabt. Und in Vers 11 lesen wir von zwei Begabungen, nämlich der eine redet und der andere setzt sich für die anderen ein. Der eine predigt und kann gut sprechen und der andere kann gut anpacken. Und beides ist dazu da, damit Gott gelobt und geehrt wird, damit er verherrlicht wird. Dann wird Gott in allem verherrlicht. Aber es heißt hier, in allem, was wir tun, in allem. Das ist ein hoher Anspruch. Und dann gucke ich auf mich und dann wird mir klar, puh, da geht mir schnell die Puste aus. Und wenn ich dran denke, puh, Jesus soll durch Dirk Düring verherrlicht werden, das kriege ich manchmal hin, manchmal, aber oft auch gar nicht, dass Jesus verherrlicht wird. Aber gucken wir genau hin, was da steht. Da heißt es nämlich, dann wird Gott in allem durch Jesus Christus verherrlicht. Durch Jesus Christus verherrlicht. Und das gibt mir wirklich wieder die Ruhe, das gibt mir die Freude. Dann, ich habe vergessen, hier weiter zu klicken wieder, dann wird Gott in allem verherrlicht werden durch Jesus Christus. Ist das nicht gut? Nicht durch Dirk Düring, nicht durch setz deinen Namen ein, sondern durch Jesus wird letztendlich Gott verherrlicht. Wenn ich Jesus zum Zug kommen lasse in meinem Leben, wenn ich Jesus durch Jesus erfüllt werde, wenn Jesus durch mich hindurch andere Menschen erreichen kann, und dann kann ich Gott alle Ehre und alle Macht geben, für immer und ewig. Amen. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du der Grund bist, warum wir hier zusammenkommen und dass du zu uns redest und dass du uns das vorgelebt hast, wie man Menschen wirklich liebt, wie man Menschen annimmt, wie man mit Menschen umgeht, die einem Unrecht getan haben. Danke, dass du dafür gestorben bist. Eine größere Liebe kann niemand anders erweisen. Danke dafür, Herr, dass du unsere Herzen finden willst. Und Herr, du siehst einen jeden und jeden von uns. Und Herr, wir kommen mit leeren Händen zu dir. Und oft fehlt uns die Kraft zu lieben, Herr. Oft fehlt uns der Blick für den anderen und die andere. Wir kommen zu dir und wir rufen zu dir, gib uns deinen guten Heiligen Geist, füll uns die Herzen, füll uns die Hände, füll uns das Herz. Hilf uns, dass wir nicht aus uns heraus versuchen, den anderen zu lieben, sondern dass du uns befähigst dazu, dass wir weggucken können von uns, von unserer Befindlichkeit. Hilf uns, dass wir das Ziel im Blick haben, das Ziel, dass du wiederkommen wirst, das Ziel, dass bis dahin noch Gnadenzeit ist, dass Menschen errettet werden können und dass wir uns dafür einsetzen, dass dein Reich sich ausbreitet, sichtbar, hier in Solingen oder in Korntal oder in anderen Plätzen dieser Erde, dass Menschen von dir hören, Herr, dass sie die Liebe, deine Liebe in uns und unter uns sehen und dass du sie erreichst durch uns, Herr. Danke dafür, dass wir dafür beten können, dass wir es selber tun können und dass wir dafür beten dürfen. Wir loben dich dafür, dass du deine Gemeinde baust. Wir loben dich dafür, dass du wiederkommen wirst. Und wir möchten dich bitten, dass wenn wir erkennen, dass wir auf falschen Wege sind, dann gib uns den Mut umzukehren. Hilf, dass wir wieder zurück zu dir kommen, Herr. Danke dafür, dass du die Quelle der Liebe bist. Danke dafür, dass du uns mit offenen Armen empfängst und dass die Liebe viele Sünden zudeckt. Wir loben dich dafür, Herr, und danken dir, dass du ein guter Gott bist. Und wir wollen jetzt gemeinsam das Vaterunser bitten und ich möchte bitten, wen es möglich ist, dazu aufzustehen. Vater unser. Amen. Amen.